Zwei Boxen mit Fragen. Eine Unternehmerin und ein Unternehmer mit Antworten. Das ist der UBS Growth Talk. Denn jede gemachte Erfahrung einer Unternehmerin oder eines Unternehmers kann tausend anderen helfen. Heute im Gespräch zum Fokusthema Innovation in Schweizer Unternehmen. Janine Pilou, Head of Partnerships for Innovation and Industry Relations an der ETH Zürich. Und Enzo Welchli, Chief Commercial Officer von Anybotics.
Janine.
Hallo, hoi.
Freut mich. Bereit für einen interessanten Talk.
Das machen wir jetzt, jawohl.
Cool. Schau, da hat jemand Kärtchen für uns bereit gemacht.
Gut.
Da steht drauf, stelle deinen Gesprächspartner vor.
Jawohl, bei mir auch. Steht natürlich genau das Gleiche, aber ich fange jetzt einmal an.
Super.
Weil Ladies first, aber das, wie man es auch
so
nimmt.
So machen wir es.
Gut, also gegenüber von mir sitzt der Enzo Welchli. Er ist der Chief Commercial Officer bei Anybotics und das ist eine Firma, die sich natürlich mit Robotik beschäftigt. Er hat sein Handwerk aber gelernt bei Firmen wie Hilti oder eben auch Sulzer, wo er Marketing- und Sales-Erfahrung gesammelt hat, um entsprechend eigentlich können mit Werkzeugen wie Roboter umzugehen. Nebendran ist er natürlich ein stolzer Vater von bald zwei Kindern, wie ich gehört habe.
Genau.
Und ist natürlich so in seiner Freizeit ziemlich beschäftigt, weil mit diesem Job und einer bald vierköpfigen Familie hat man einiges zu tun.
Wird es einem nicht langweilig, das ist richtig.
Richtig.
Cool, super, danke. Dann stelle ich dich doch auch noch schnell unseren Zuhörern vor. Dein Name ist Janine Pilou. Die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich von der SBB, wo du, glaub, 7 Jahre oder so gsi bist und den Personenverkehr geleitet hast. Bist dort auch die erste Frau in der Geschäftsleitung gsi bei der SBB, was natürlich auch ein cooles Achievement ist. Jetzt vor allem in unterschiedlichen Verwaltungsratsmandaten tätig, unter anderem bei der Assura Schweiz, beim TÜV in Deutschland und auch verschiedene Hightech-Startups. Von da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen zu reden bekommen. Wenn du dich nicht mit diesen Jobs auseinandersetzt, bist du vor allem immer dran, Digitalisierung und Innovationen zu pushen. Und ich glaube, seit dem Mai von diesem Jahr auch Präsidentin von der ETH Alumni Organisation. Das finde ich persönlich sehr interessant, um das vorwärts zu bringen. Ich habe von dir erfahren, dass wenn du nicht am Digitalisierung und Innovation am Pushen bist, dann tauchst du gerne mal ab und gehst schwimmen, dort mal eine Länge ziehen. Ich freue mich heute sehr, mit dir mal diesen Talk können zu machen und auf ein spannendes Gespräch.
Danke vielmals. Jawohl.
Ich nehme mal eine Karte von mir hier. Jedes Jahr lanciert die ETH mehr als 1000 neue Forschungskooperationen mit Industrie, Behörden, Spitälern, Non-Profit-Organisationen. Es ist deine Aufgabe, den Dialog mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu stärken und auszubauen. Was heisst das konkret und was machst du so in deiner täglichen Arbeit?
Genau, also was wichtig ist an dem Ganzen, ist eigentlich, was man hat wollen, ist, dass die Schnittstelle zu der ganzen Unternehmenswelt besser organisiert ist, sprich eben dort ja zugänglicher wird, aber auf der anderen Seite auch das Verständnis entsteht in der ETH rein, wie funktioniert überhaupt die sogenannte Corporate World.
Mhm.
Und wir haben eigentlich als Ziel, dass alles, was an Innovation an der ETH eigentlich auch gemacht wird, sehr viel schneller in der Unternehmenswelt ankommt und dass man von dem profitieren kann. Und es muss natürlich auch organisiert werden, dass man auch eine Idee kann entwickeln kann, ja, was kann ich denn alles eigentlich von einer ETH haben? Kann ich zum Beispiel mich als Unternehmen beteiligen an einer Masterarbeit oder eben auch zum Beispiel ein gutes Thema definieren? Das sind alles Sachen, die eine Universität natürlich anbieten kann dazu. Und da sind wir dran, diese Schnittstelle zu organisieren.
Das ist ja eine der weltweit besten technischen Unis. Merkt man, dass die Unternehmen auch mehr diesen Ansatz haben wollen? Oder wie haben Sie das?
Also sie möchten es definitiv haben. Was wir natürlich schon spüren, ist, dass die Unternehmen mehr und mehr hergehen und sagen, ja, wenn ich sowieso Fachkräftemangel habe, wieso fange ich nicht sehr früh an, mit bereits Studierenden zu arbeiten und dann eigentlich die dann vielleicht bei guten Erfahrungen gerade in mein Unternehmen auch entsprechend zu integrieren.
Das macht es auch viel spannender, wenn du nachher forschst oder studierst, wenn das irgendeine Verbindung hat in
das
der
ist
Realität,
so.
Oder?
Ich habe natürlich eine nächste Frage an dich und das ist, was ist die grösste bzw. wichtigste Innovation, die Anybotics entwickelt hat? Nimmt mich selber sehr Wunder, was das echt ist.
Wir bauen ja so einen vierbeinigen Laufroboter. Genau. Aussieht wie ein Hund, ein bisschen. Natürlich auch nicht von ungefähr. Man lässt sich auch von der Natur inspirieren, weil aus irgendeinem Grund laufen Tiere so, wie sie laufen. Sehr effizient. Ich glaube, der ganz grosse Innovationspunkt ist nachher, dass wir seit sagen, 4-5 Jahren jetzt künstliche Intelligenz verwenden, wo unsere Roboter selber lernen, wie sie laufen. Mhm. Das war ein rechter Schritt, der natürlich jetzt bedeutet, dass wir einen rechten Vorsprung haben in der Mobilität unserer Plattform, was recht spannend ist.
Ja, sehr cool. Wenn ich jetzt eben da gerade auf das Nächste komme, ist Anybotics auch schon eine Innovation mal nicht gelungen?
Wir haben absolut eine Failure Culture, oder, wo wir sagen, wir müssen Sachen ausprobieren, umsetzen, Prototypen machen und dann lernen und iterieren. Also das passiert ständig, dass irgendwelche neuen Ideen vielleicht am Schluss nicht so umgesetzt werden, wie man die am Anfang hat. Ich glaube, da muss man einfach agil bleiben und auch mal akzeptieren, dass nicht immer alles funktioniert. Aber durch das lernt man auch und kommt man auch schneller vorwärts.
Genau, ja. Für mich ist es manchmal so, dass das ist so ein bisschen das Schwierige. An einer Universität studieren heisst ja eigentlich, dass man Erfolg muss haben. Also fail fast an einer Prüfung ist eigentlich eher nicht so erwünscht.
Ja, das stimmt, ja.
Und darum ist das vielleicht auch etwas, wo man dann, wenn man tatsächlich in die Richtung geht, in einem Student Project House oder eben auch ein Start-up zu machen, das muss man fast ein bisschen lernen, dass Sachen eben auch vielleicht dann nicht funktionieren und dass das vielleicht wichtig ist auf dem Weg zum Erfolg.
Das Trial and Error, das ist schon eine Kultur, die man auch ein bisschen lernen muss, die nicht so eigen ist für die Schweizer
stimmt.
Kultur. Was macht die ETH gezielt, um Innovationen vorzubringen und auch Studierende zu motivieren, dass sie irgendwie in diesem Bereich tätig sind und mit neuen Ideen an den Start gehen?
Was konkret gemacht wird, ist, dass natürlich den Studierenden sehr viel Raum gegeben wird, um solche Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel eben das Student Project House, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das. Dort hat es mehrere hundert Studenten, die natürlich eigentlich parallel immer tätig sind und schauen, dass sie ihre Ideen dort können entwickeln. Was wir natürlich auch machen, ist, dass es ein Center for Entrepreneurship gibt, wo natürlich nachher auch Startups frische und Spin-offs tut entsprechend begleiten, dass sie auch ein bisschen lernen, was heisst es dann, neben der grossen Idee, die ich habe, ein Unternehmen aufzubauen und das dann nachher auch zu führen.
Spannend. Ja. Ich glaube, da kann man sehr viel machen. Es ist cool, dass die da so aktiv sind.
Sehr gut. Wenn ich jetzt eben da gerade auf das Nächste komme, schaut ihr euch auch Sachen von der Natur ab? Und falls ja, welche von diesen Konzepten habt ihr recht schon einbezogen, wenn ihr euren Laufroboter entsprechend macht?
Es ist lustig, unser Laufroboter heisst Animal.
Ja.
Ein Vierbeiner, und das ist natürlich von der Mobilität, von der Stabilität, ist das eines von den stabilsten Systemen. Du kannst sehr schnell sein mit vier Beinen, du hast immer vier Punkte am Boden, wo dir gewisse Verlässlichkeit geben, dass du nicht umgehst. Und dann hat man natürlich auch in der Sensorik, wie man Sachen interpretiert, und das versuchen wir auch zu kombinieren bei uns mit den verschiedenen Sensoren. Nicht zuletzt ist auch, wie der Roboter lernt, oder mit der künstlichen Intelligenz. Das ist auch etwas, wo man eigentlich wirklich aus der Natur nimmt. Und unsere Roboter lernen genau gleich. Die tun wir in Simulationen, dann geben wir Rahmenbedingungen, wo sie sagen, du sollst jetzt von hier nach dort vorne laufen und du sollst nicht umfallen und das sollte möglichst wenig Energie kosten und der Körper darf nicht am Boden sein und jetzt mach mal. Und dann macht das der Roboter hunderttausende Mal in Simulation. Und am Schluss kann man sagen, okay, jetzt haben wir, der Roboter hat es jetzt am besten gemacht und was der gelernt hat, das Modell nehmen wir jetzt raus, tun es auf unseren effektiven Roboter und dann lassen wir laufen. Und der macht dann das, was wir in der Simulation gelernt haben. Das ist sehr viel inspiriert, wie Natur Probleme löst in der Robotik. Generell, nicht nur bei Anybotics.
Das ist faszinierend. Der lernt eigentlich aus Erfahrung, also der wird wie trainiert.
Also natürlich Dutzende von Ingenieuren konstant daran, die Rahmenbedingungen zu optimieren. Man programmiert eigentlich die und dann der Roboter lernt dann schlussendlich selber das zu machen.
Sehr cool.
Was denkst du, wie können Unternehmen den Innovationsbedarf, wo eigentlich Zielmärkte, wo die Kunden ihnen vorgeben, wie können sie dem nachgehen, analysieren und auch darauf reagieren?
Innovation kann man nicht so gut planen, aber man kann Innovation ermöglichen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also all die Unternehmen, die das Gefühl haben, sie müssen einen Innovationsprozess einführen, wo dann der CEO eigentlich bestimmt, was eine Innovation ist und was nicht, die scheitern normalerweise. Aber was man kann machen kann, ist, dass man es eigentlich ermöglichen kann und im Prinzip Gefäße schaffen, wo eben im Prinzip ohne Erfolgsdruck kann geforscht werden. Dann, glaube ich, hat man auch eine Chance und dann macht natürlich eben Zusammenarbeit zum Beispiel mit einer Hochschule auch entsprechend Sinn.
Wie stellen wir das noch so als gestandenes Unternehmen noch schwierig vor, weil auf der einen Seite weisst, ich muss innovativer werden, ich muss die Innovationen haben und gleichzeitig, wenn du mit dieser Einstellung dran gehst, dann wirkst du eigentlich die Innovation von Anfang an ein bisschen ab.
Ja, es gibt verschiedene Taktiken, oder? Ich meine, es gibt natürlich auch die Unternehmen, und das weiss man vor allem von grossen auch, grossen Tech-Unternehmen, die halt ständig irgendwelche Scouts draussen haben und halt schauen, was ist auf dem Start-up- und Spin-off-Markt los. Und wenn immer einen etwas einigermaßen erfolgsversprechend zu finden, dann werden sie aufgekauft. Und die andere ist halt, dass man selber hergeht und sagt, man macht halt selber einen Spin-off, wo man entsprechend ermöglicht, dass halt eben das auch passieren kann. Haben so etwas, das mich noch wundern würde, wie wichtig ist es, eine innovative Unternehmenskultur zu haben, um überhaupt Innovationen entwickeln
zu können? Ich glaube, es ist essentiell, was die Kultur schlussendlich vom Unternehmen ist, um das richtige Umfeld zu schaffen, dass die Leute mit ihren besten Ideen können vorkommen. Was wir von Anfang an sehr wichtig empfunden haben bei Anybotics, ist so ein bisschen das «Best idea wins» Mentalität. Oder? Wir haben die beste Idee, die geht. Es ist egal, ob die vom Praktikant kommt oder vom CEO. Die beste Idee ist die geht. Das motiviert die Leute. Und ich glaube, das gibt ein bisschen das Umfeld, auch, wo man Innovation auch kann zulassen kann. Du kannst es nicht erzwingen, Innovation. Nein. Du kannst die Rahmenbedingungen schaffen, du kannst Prozesse, du kannst alles das Zeugs machen, aber am Schluss sind es gleich Menschen, die innovativ sein müssen. Und das hängt immer sehr viel von Kultur zusammen und auch von einer gewissen Diversität, die du haben willst. Ich glaube, wenn das ein bisschen als kulturelles Element kannst verankern, dann hast du eine gute Chance, dass du irgendwie Innovation kannst vorwärts treiben. Wie beurteilst du den Innovationsstandort Schweiz? Was sind so die grössten Chancen und Treiber, die wir haben? Was sind aber vielleicht auch die grössten Hindernisse, die du siehst? Wie also schätzt du das ein?
Es gibt so ein Studien, die sagen, wir sind immer noch eines der innovativsten Länder der Welt, also wenn nicht sogar das innovativste. Und für mich ist dort etwas sehr wichtig, nämlich, dass wir das manchmal auch im Verbund mit anderen machen können. Darum für die Hochschule war es natürlich ein schwerer Schlag gewesen, dass wir auf einen Touch eigentlich aus diesen Horizon-Programmen draussen waren. Und das tut extrem weh, dass die Schweizer Universitäten dort im Moment nicht mitschaffen können. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir dort den Zugang wieder finden. Also wir bleiben ein innovatives Land oder ein sehr innovatives Land dann, wenn wir eigentlich im Verbund mit anderen eben auch bei diesen wirklich grossen Themen von der Zukunft mitmachen können. Genau. Ja, jede Innovation hat eigentlich eine gewisse Unsicherheit. Wie geht ihr dann mit dem Risiko um?
Wir sind über Risikokapital finanziert, also Venture Capital. Haben hier auch namhafte Investoren, die auf das spezialisiert sind. Für uns bedeutet das, wir haben eine gewisse Zeit, ein gewisses Geld zur Verfügung, um den nächsten Schritt können machen als Firma. Und da ist natürlich, da schwingt schon immer das Risiko mit, dass du so viel Zeit, wie du hast, man sagt dem der Runway, wo du hast, so viel Geld wie genommen ist, dass bis an den Ende von dem Runway du nicht die Milestones entwickelt hast, dass du genug attraktiv bist, dass dir Geldgeber das nächste Geld zur Verfügung stellen, dass du weitermachen kannst. Wir haben die Investoren können überzeugen und haben jetzt wirklich auch, glaube ich, sehr erfahrene Investoren an Bord, die mit Deep Tech, mit Robotik, mit solchen schwierigen Themen, Hardware aus dem Silicon Valley auch schon haben können Erfahrungen machen. Und die challengen uns natürlich jetzt auch und sagen in den Verwaltungsratsmeeting, okay, aber jetzt müssen wir auf das schauen und wie gehen wir mit diesen gewissen Themen um. Und das hilft uns natürlich, um wieder genauer hinzuschauen an den richtigen Ort und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, dass es vorwärts geht.
sehr cool. Ja. Das ist natürlich definitiv wichtig. Aber es ist schön, eigentlich auch zu sehen, wie das dann nachher entsprechend weitergeht.
Ja, absolut. Wenn man Innovation anschaut, oder was denkst du, sind das so ein bisschen die Hauptherausforderungen in der Umsetzung von Innovationen? Und wie kann man die bewältigen?
Wann ganz genau redet man von einer Innovation? Ist eine Innovation eine gute Idee oder ist am Schluss die Innovation das, was man am Schluss dann umsetzt mit einer gewissen Marktreife? Und ich behaupte eben, alle Stufen zwischen denen gehören natürlich eben zu dem Prozess eigentlich auch dazu. Also eine Innovation ist es nicht, wenn man einfach mal eine gute Idee hat, sondern Innovation ist es dann eigentlich, wenn eine gute Idee eben auch schon ein bisschen so ausformuliert ist, dass man sich einfach vorstellen kann, woher führt der Weg. Und in dem Sinn ist es natürlich wichtig, dass man sich vielleicht als, nicht nur als Hochschule, aber auch als Unternehmen damit auseinandersetzt, was heisst für uns überhaupt Innovation und wann ist es das denn überhaupt? In dem Sinn ist für mich das einer der wichtigsten Punkte und auch eines der grössten Risiken, dass man halt eben am Schluss Innovation nicht so vorantreibt, wie man das eigentlich sollte.
Häufig, wenn man Innovation hört und davon redet, redet man häufig von Produktinnovationen oder von Lösungsinnovationen. Ein grosser Teil, der häufig vergessen wird, ist, dass auch Geschäftsmodellinnovation, das ist auch eine Innovation. Das hat nichts mit Maschinenbau und Software zu tun, aber wie bringe ich es an den Markt, kann auch ein sehr grosser Bereich sein von Innovation, wo glaube ich, noch relativ viel Potenzial dann besteht, wenn man vielleicht jetzt nicht gerade die beste neue Idee für ein Produkt, aber das, was man hat, anders vermarkten, das gibt auch, glaube ich, ganz viel Potenzial. Was sind für dich so ein paar Beispiele von sehr innovativen oder erfolgreichen Innovationsprojekten in Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung? Hast du irgendein paar Beispiele, wo du sagst, das sind so ein bisschen Lighthouse-Projects?
Ja, also was vor allem wichtig ist bei diesen Projekten, ist, dass ein konkreter Nutzen im Markt entsteht. Wo ich sehe, dass man im Moment wirklich ein Lighthouse-Projekt macht, ist zum Beispiel die ganze Energy Storage. Und das Zweite, wo ich sehe, dass ein Haufen entsteht, ist gerade so in dem ganzen Biologie-Teil oder eben auch Medtech-Bereich. Und dort sehe ich, dass ein Haufen gemacht wird. Es ist ein bisschen schwierig, wirklich zu sagen, eins kann man jetzt speziell hervorheben, weil was ich gesehen habe in den letzten Jahren, sind dermassen viele Sachen, die werden erfolgreich sein.
Die ganze Menge, die passiert, was beeindruckend ist.
Das ist das, was mich wahnsinnig beeindruckt. Also wenn man sich einfach das Spektrum anschaut, auf was da und an welchen Themen da überhaupt geforscht wird, dann macht einem das mega stolz, weil dann glaube ich auch, dass wir in Zukunft als Menschheit wirklich noch werden extrem viel weiterkommen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Etwas würde mich noch wundern, wie genau schützt Anybotics die Innovationen, also auch so ein bisschen geistiges Eigentum, IP Rights etc. Wie machen die das?
Ja, das ist sehr wichtig. Wir entwickeln ja Cutting-Edge Technology, da muss man sicherstellen, dass das, was wir auch entwickeln, nachher nicht missbraucht werden kann. Wir gehen zwei unterschiedliche Wege, was glaube ich klassisch ist. Das eine ist, wir melden natürlich Patente an. Es gibt aber auch gewisse Sachen, die wir halt wie so ein bisschen als Trade Secrets behalten, die wir nicht öffentlich anmelden, wo wir geheim halten. Ich glaube, das, was am meisten auch hilft in diesem Bereich, ist sicher auch die Geschwindigkeit, wenn wir Sachen entwickeln. Also Sachen, die wir vor 3-4 Jahren entwickelt haben, die brauchen wir heute zum Teil gar nicht mehr. Das heisst, selbst wenn jetzt Konkurrenz würde an gewisse Sachen hinkommen, die wir machen, dann sind wir im besten Fall schon wieder
am
nächsten Level, wo das schon nicht mehr relevant ist und können eigentlich so Konkurrenz ein bisschen hinter uns.
Ja, ist aber schon auch ein Thema, das ihr euch natürlich damit beschäftigen müsst.
Absolut. Sehr wichtig ist für ein Start-up jetzt nicht unbedingt da, wo du unbedingt viel Zeit investieren willst, aber du musst, weil das ist erst plötzlich eine Flanke offen, wo du nicht haben willst. Also das ist wichtig.
Definitiv.
Vielleicht noch als Abschlussfrage für dich. Was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, dass ein Unternehmen kann innovativ sein kann?
Also ich glaube, eine von den Sachen hast du erwähnt, das ist ein gewisser Speed. Also man muss ein bisschen Pace auf die Straße kriegen. Eine gewisse Agilität eigentlich im Denken und Handeln, das ist extrem wichtig. Und was für mich eigentlich fast das Allerwichtigste ist, in jedem Unternehmen, das innovativ möchte sein, ist natürlich auch eine gewisse Neugier. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Gewürz, wo man eigentlich täglich in seine tägliche Dosis Innovation kann, um erfolgreich zu sein als Unternehmen.
Ich finde, das ist etwas von, wahrscheinlich fast vom Wichtigsten, Wichtigste, dass man konstant hungry ist for more und etwas Neues will entdecken. Und ich finde ich cool.
Genau, das lernen wir übrigens auch von unseren Kindern.
Ja, das stimmt. Hey, ich glaube, wir sind am Ende von unserem Talk, wenn wir noch ein bisschen trinken ein paar.
Ich denke, das wäre eine gute Idee. Jetzt habe ich nämlich langsam
durch. Ich auch. Danke vielmals fürs
Gespräch. Merci auch. Danke fürs Gespräch.
Danke.